Inforadio Podcast.
Woher kommen wir, wie wurden wir, was wir sind? Das sind Fragen, die viele umtreibt und die immer wieder auch kontrovers diskutiert werden. Die Antrieb für Wissenschaftler sind, sich mit der Erforschung des Weltalls, der Menschheitsgeschichte oder der Genomforschung zu befassen. Willkommen zu den Wissenswerten, sagt Thomas Prinzler. Und willkommen auch Michael Hofreiter, Professor für evolutive, adaptive Genomik an der Universität Potsdam, wo ich zu Gast bin. Herr Hofreiter, treiben Sie diese Fragen auch an?
Ja, im gewissen Sinne, glaube ich, treiben diese Fragen jeden Wissenschaftler an. Wobei ich dazu sagen muss, ich interessiere mich eigentlich mehr für die Evolution von Tieren als von Menschen. Und die Fragen zu Menschen, da rutsche ich immer so ein bisschen rein über Kooperationspartner.
Ihr Lehrstuhl, evolutive, adaptive Genomik. Kann man schwer verstehen, was ist es?
Es ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Adaptiv beschäftigt sich mit den Anpassungen von verschiedenen Arten an ihre Umwelt. Und Evolution beschäftigt sich eigentlich auch damit, aber auch ein bisschen breiter, also auch mit Fragen, die nichts mit Anpassung zu tun haben. Wie sind Arten gewandert? Wie sind Arten entstanden? Wie haben sich Arten verändert? Das Adaptiv ist eben dann ganz spezifisch, wie haben sich Arten an bestimmte Umweltbedingungen angepasst? Zum Beispiel, warum haben wir in Europa helle Haut und warum haben Afrikaner dunkle Haut? Oder warum können Menschen in bestimmten Gegenden Milch noch als Erwachsene verdauen und in anderen Gegenden nicht?
Um das herauszufinden, Menschen sind ja, Tiere sind ja lange ausgestorben, sind ja lange tot, muss man sich ihre Erbanlagen anschauen. Sie sind Experte für fossile DNA, als solcher 2013 hier als Professor an die Uni Potsdam gekommen aus England. Sie kennen sich mit den genetischen Überresten von Pferden, Dinosauriern, aber auch von uns Menschen aus. Worin besteht da die Herausforderung?
Also erstmal von Dinosauriern nicht, denn Dinosaurier sind zu alt. Also davon haben wir keine genetischen Überreste. Es geht so bis knapp 1 Million Jahre. Dinosaurier sind ja schon vor 65 Millionen Jahren ausgestorben.
Also Jurassic Park ist reine Science Fiction, um das nochmal ganz klarzustellen.
Ja, Jurassic Park ist reine Science Fiction. Was wir machen können, sind eben Pferde, Menschen, Säbelzahntiger, Mammuts und Ähnliches. Was die Herausforderung dabei ist, auch wenn die DNA vergleichsweise gut erhalten ist und vergleichsweise gut ist sie zum Beispiel aus dem Permafrost, ist sie trotzdem in sehr schlechtem Zustand. Die ist kurz, liegt in geringen Mengen vor und die enthält häufig auch Fehler durch die lange Lagerung im Boden. Das heißt, es geht darum, aus Bruchstücken, ein bisschen wie beim, sagen wir mal, 100.000 oder 1 Million Teile Puzzle, wieder ein Bild zusammenzusetzen.
Vor 10, 15, 20 Jahren war dieses Zusammensetzen, das Sequenzieren der DNA ein sehr teurer Vorgang, auch ein langwieriger Vorgang. Mittlerweile ist das, Sie brauchen dazu ja diese Sequenziermaschinen, etwas billiger geworden.
Ja, zumindest ist es billiger geworden, große Datenmengen zu erzeugen. Es ist tatsächlich so, also ein Genom zu sequenzieren ist immer noch relativ teuer, gerade wenn man mit alter DNA arbeitet, mit fossiler DNA. Aber es ist einfach so, dass wir früher mit sehr kleinen Datensätzen gearbeitet haben, weil wir nur sehr geringe Mengen an Sequenz analysieren konnten. Heute ist es so, dass wir ganze Genome analysieren können unter glücklichen Umständen, auch nicht von jedem Fossil, aber unter manchen Umständen geht das. Das ist dann wiederum relativ teuer, aber dann haben wir eben sehr große Datenmengen, mit denen wir sehr vieles sagen können über die ausgestorbenen Arten.
Bevor Sie 2009 nach England gingen, haben Sie am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gearbeitet. Kann man sagen, da haben Sie das Handwerkszeug gelernt?
Im Großen und Ganzen ja. Also angefangen habe ich bereits in München. Svante Paabo war bis 98 ungefähr in München. Bei dem habe ich schon meine Diplomarbeit gemacht. Da habe ich also schon angefangen, mit alter DNA zu arbeiten und dann eben 10 Jahre in Leipzig, zunächst als Doktorand bei ihm und dann später eben als Wissenschaftler an dem Institut. Und vieles habe ich da gelernt. Vieles hat sich auch seit 2009 verändert. Das lernen wir heute dann danach.
Svante Paabo, Direktor Max-Planck-Institut in Leipzig, war einer der ersten, der sich mit den Genen unserer Vorfahren befasste, Begründer der Paläogenetik, heißt es immer wieder, der nachwies auch zum Beispiel, wie viel Neandertaler in uns steckt. Was war es, was Sie an den Erbanlagen längst ausgestorbener Spezies, ja, in erster Linie Tiere, reizte?
Muss man sagen, eigentlich ein bisschen der Zufall. Ich kannte Svante schon, bevor ich Diplomarbeit angefangen habe. Und er meinte dann, ich könnte ja bei Ihnen im Labor anfangen. Und dann dachte ich mir, naja, es klingt interessant, schaue ich mir mal an. Und im Endeffekt bin ich hängen geblieben. Also ich wollte immer Evolutionsgenetiker werden, aber eigentlich mehr mit Schwerpunkt auf Phylogenie, Taxonomie, also Verwandtschaft lebender Arten. Und in die alte DNA bin ich so ein bisschen reingerutscht.
Wir sind alle Afrikaner, könnte man mit dem Blick auf die Wiege der Menschheit im südlichen Afrika sagen, aber es ist eigentlich alles noch viel komplizierter, denn schon unsere Vorfahren wanderten durch die Welt, nicht nur von Afrika nach Asien und dann nach Europa, sondern auch wieder zurück. Sie haben gerade eine Studie in der Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlicht, wo Sie das aufzeigen. Was genau haben Sie da?
Was wir da gemacht haben, ist, wir haben ein Genom von einem afrikanischen Fossil, menschlichen Fossil, sequenziert, das vor diese Rückwanderungswelle datiert. Das heißt, wir haben zum ersten Mal ein afrikanisches Genom, das, soweit wir das feststellen können, frei ist von eurasiatischer genetischer Variabilität. Und wenn wir jetzt dieses Genom als Basis verwenden, können wir untersuchen, wie viel genetische Varianten aus Eurasien wir heute in Afrika finden und wie weit die verbreitet sind. Und was wir damit gefunden haben, ist, dass wir tatsächlich in heutigen afrikanischen Populationen, in allen Populationen, einen gewissen Prozentsatz an genetischer Variation aus Eurasien haben. Also es gibt keine Population, die von dieser Rückwanderung unberührt geblieben ist.
Das sind ja sozusagen Knochen, die Sie dort in einer Höhle in Äthiopien, glaube ich, gefunden haben. Und dann?
Dann diskutiert man mit den Archäologen, ob man die Knochen beproben kann. Was bedeutet, man schneidet ein Stückchen ab oder bohrt in den Knochen rein und hat am Schluss dann Knochenmehl. Und dieses Knochenmehl kommt in einen Puffer, das ist eine wässrige Lösung, und wird da weitgehend aufgelöst, sodass die DNA, die enthalten ist, quasi auch in Lösung geht. Dann wird die aufgereinigt. Und diese aufgereinigte DNA kann man dann für die Sequenzierung verwenden. Und wenn man Glück hat, wie in dem Fall, ist noch genug DNA von dem Fossil, also von der Ursprungsart da. Manchmal hat man auch nur bakterielle DNA von den Bakterien, die auf dem Knochen gelebt haben. Aber in dem Fall war ausreichend da, dass man das komplette Genom mehrfach sequenzieren kann. In dem Fall ungefähr 12,5-fach. Also das heißt, jede Position ist im Schnitt 12,5-mal sequenziert worden.
Gut, jetzt haben Sie das analysiert, haben das verglichen mit heutigen lebenden Menschen. Und was bedeutet das nun für mich, für Sie, für den Rest der Welt?
Naja, für uns bedeutet es erstmal nichts, wie viele dieser genetischen Untersuchungen, also die haben keine direkte Auswirkung auf unser Leben. Was wir eben sagen können, ist, dass vor ungefähr 3000 Jahren aus der gleichen Gegend, interessanterweise irgendwo im Nahen Osten, Anatolien, aus der auch die Ackerbauern vor ungefähr 7000 Jahren nach Europa eingewandert sind. Aus dieser Gegend sind vor 3000 Jahren eine erhebliche Bevölkerungsmenge nach Äthiopien eingewandert und die genetische Variation, die mitgebracht haben, hat sich dann in Afrika ausgebreitet. Also eine wesentliche Erkenntnis, die man mitnehmen kann aus dieser und anderen Studien ist, dass Menschen ja über die Jahrtausende immer wieder dazu geneigt haben, zu wandern und sich zu vermischen. Also es gibt nirgendwo sogenannte reinrassige Populationen, was ja gerne mal propagiert wird, sondern letztlich überall, wo sie hingehen, die Menschen haben sich regelmäßig gemischt, da sind andere Bevölkerungsgruppen dazugekommen, haben sich wieder vermischt. Das sehen wir auch in Europa. Es gibt also nicht einmal die Einwanderung nach Europa und dann noch die Wanderung während der Jungsteinzeit der Ackerbauern. Es gibt immer wieder Veränderungen im Genpool. Also die genetische Variabilität hat sich regelmäßig durch Wanderungen geändert.
Über diese sogenannten Völkerwanderungen weiß man nun Bescheid, wo sie von A nach B nach C gelaufen sind. Aber über die Ursachen können Sie natürlicherweise nichts sagen, oder?
Nein, das ist richtig. Also über die Ursachen können wir aus der Genetik raus zunächst mal nichts sagen. Da sind dann wieder die Archäologen am Zug, die sagen müssen, okay, was hat sich da geändert? Vielleicht auch die Klimatologen, die sagen können, da ist es kälter geworden, da ist es wärmer geworden, trockener, nasser, was auch immer passiert ist. Also über die Ursachen können wir zunächst nichts sagen. Wir können bloß sagen, da sind Menschen gewandert, von, wie Sie gerade gesagt haben, von A nach B oder B nach C, wie auch immer. Und warum die Menschen gewandert sind, da müssen dann andere ran.
Im wissenswerten Gespräch heute Michael Hofreiter, Experte für die Gene längst ausgestorbener Tiere und Menschen. Wissenschaftler wie Sie sind nicht täglich in den Schlagzeilen der Presse, darauf kommen wir übrigens noch. Aber mit Richard III. Haben Sie es kürzlich geschafft. Der Fall Richard III. Nach 295 Jahren abgeschlossen, lautete unter anderem eine Überschrift in einem englischen Magazin. Es war eine Sensation, als 2012 das Skelett des englischen Königs, berühmt durch Shakespeares Drama, unter einem Parkplatz in Leicester gefunden wurde. Sie haben nun nachgewiesen, dass diese Knochen die echten waren. Wie sind Sie an die Knochen gekommen?
Das muss man sagen, war eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Die Hauptautorin auf dem Paper, also die, die genetische Arbeit gemacht hat, die hat mich schon bevor das Skelett überhaupt gefunden wurde, kontaktiert, weil sie die Techniken, wie man mit fossiler DNA arbeitet, lernen wollte. Und damals war ich ja in England und dann habe ich gesagt, okay, sie kann gerne mal zu uns ins Labor kommen. Und dann hat sie mich kontaktiert, wir suchen jetzt nach Richard, aber keine Sorge, wir werden ihn nicht finden. Und kurz darauf hat sie mich angerufen, wir haben ein Skelett gefunden, wir haben ihn wahrscheinlich, es ist alles streng geheim. Wir haben das auch in England relativ unter der Decke gehalten, dass das alles in York im Labor passiert ist, damit wir nicht die englische Presse vor der Tür stehen haben. Und so sind wir eben an die Knochen gekommen, also über Turi King, die direkt an der Ausgrabung beteiligt war. Dann haben wir eben die ganzen Analysen zunächst in York und dann später hier in Potsdam gemacht.
Sie haben Nachfahren suchen müssen, um diese Verwandtschaft nachweisen zu können.
Das ist richtig, aber das haben natürlich nicht, also das habe nicht ich gemacht oder Turi, die Genetikerin, sondern das hat ein Genealoge gemacht, also ein Ahnenforscher. Der hat sich dann Tage, Stunden, Monate lang in Bibliotheken und sonst wo gesetzt und dann Hochzeitsregister und Ähnliches gewälzt und hat dann komplett dokumentieren können, zwei heute noch lebende Nachfahren.
Ich halte mich gern von dem stark umkämpften Feld der Humangenetik fern, haben Sie gesagt. Und dies begründet mit, auch weil die Zahl der Kontaminationsquellen sehr groß ist. Ich habe gemeinerweise ausgelassen, dass es eigentlich heißt, weil die Zahl der Kontaminationsquellen mit moderner DNA sehr groß ist. Aber gilt nicht auch der Satz in meiner Fassung?
Naja, also es geht schon vor allem um die Kontamination mit moderner DNA und zwar mit moderner menschlicher DNA ganz spezifisch. Also es gibt natürlich jede Menge Kontamination mit bakterieller oder Pilz-DNA, aber das haben wir auch bei tierischen Knochen. Das ist aber nicht so das Problem, denn diese Sequenzen lassen sich im Computer sehr leicht unterscheiden. Das große Problem bei menschlichen Fossilien ist, dass die Sequenzen, die wir bekommen, sehr, sehr ähnlich oder auch gleich sind zu den Sequenzen, die wir als Wissenschaftler, seien es die Genetiker, seien es die Ausgräber, seien es die Archäologen, auf den Knochen hinterlassen. Und das große Problem ist dann eben, die Methoden so zu entwickeln, dass wir wirklich die endogene DNA sequenzieren, also die DNA des Fossils und nicht unsere eigene DNA. Das ist bei Elefanten einfach einfacher. Sie haben in der Regel keine Elefanten im Labor.
Die Kontamination kann ja jetzt auch aus nicht naturwissenschaftlicher Sicht kommen, nämlich wir haben Politiker, wir haben verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die dort Einfluss nehmen und diskutieren. Axel Mayer, Genomforscher in Konstanz, hat ein Buch geschrieben, Adams Apfel und Evas Erbe, in dem er sicher zugespitzt auf die genetischen Unterschiede von Männern und Frauen verweist und bestimmte typisch männliche, typisch weibliche Verhaltensweisen daraus ableitet. Das sei biologistisch, Genderforscherinnen sind empört. Wir haben hier dieses kontaminierte Feld der Humangenetik.
Naja, ich würde eher sagen, das ist ein Minenfeld, dieses Feld, aber man muss da auch unterscheiden, also die Humangenetik, die wir machen, die ist ja nicht geschlechterspezifisch, also das ist dann tatsächlich, geht mehr im Bereich von psychologischer Forschung, wo man eben untersucht, gibt es biologisch determinierte oder genetisch determinierte Unterschiede im Verhalten zwischen Männern und Frauen? Das ist jetzt nicht wirklich mein Forschungsfeld. Ich habe auch Axel Mayers Buch noch nicht gelesen. Was man sagen kann, ist, in der Fachliteratur, in der wissenschaftlichen Fachliteratur, ist es unumstritten, dass es gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede im Verhalten gibt.
Aber Sie, wenn Sie in die Vergangenheit schauen, machen keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Fossilien?
Naja, was heißt kein Unterschied? Wir untersuchen schon, ob ein Fossil männlich oder weiblich ist. Und es ist natürlich so, dass es einzelne genetische Marker gibt, die nur über die männliche Linie übertragen werden. Das sind der größte Teil des Y-Chromosoms. Und dann gibt es das mitochondriale Chromosom, also die mitochondriale DNA, die wird nur über die weibliche Linie übertragen. Aber ansonsten sind wir froh, wenn wir ein Fossil haben, das genug DNA enthält, damit wir ein Genom bekommen. Ob das jetzt männlich oder weiblich ist, ist da wirklich von sekundärem Interesse.
Zum Schluss, Herr Hofreiter, auch Ihr Bruder ist promovierter Biologe, jetzt aber als Anton Hofreiter Fraktionsvorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion mithin ständig in den Schlagzeilen. Sie sind der Jüngere. Warum sind Sie in der Wissenschaft geblieben oder hat Sie nie in die Politik getrieben?
Mich hat es tatsächlich nie in die Politik getrieben. Also ich hatte eigentlich immer vor, in der Wissenschaft zu bleiben. Warum ich letztlich geblieben bin, das hat natürlich auch immer mit Glück zu tun. Denn es gibt auch genug Leute, die gerne in der Wissenschaft bleiben würden und nicht das Glück haben, dann eine Dauerstelle zu bekommen. Aber bei mir hat es geklappt und ich bin auch sehr froh drum.
Danke an Michael Hofreiter, Professor für evolutionäre adaptive Genomik an der Universität Potsdam. Danke für das Gespräch, die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.